Last-Minute-Beißzeit, wo man jetzt noch schrauben, tweaken und studieren kann. Das hört ihr hier. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Mario, Sausi und meine Wenigkeit der Gary begrüßen euch zum heutigen Thema. Und ja, die Wettkämpfe stehen vor der Tür und wir machen uns die Gedanken, wie wir noch ganz kurz ordentlich was an der Bestzeitschraube drehen können. Mal abgesehen davon, dass ihr euch melden könnt unter info@sweetspot-training.at, wollen wir heute ein bisschen über Material-Gadgets sprechen und Sonstiges. Ja, einfach Dinge, die man jetzt noch irgendwie schnell nachhelfen kann,
wenn man die geschenkten Minuten,
das Training dieses Jahr ein bisschen versäumt hat. Ja.
Wo sind die geschenkten Minuten?
Genau.
Und wo ist das größte Potenzial? Und vielleicht auch dann dazu, wo sind die größten Fettnäpfchen, in denen man noch treten kann, die dann das Gegenteil bewirken.
Einen richtigen Fuck-up geben können.
Ja. Wir wollen heute bewusst einmal nicht darauf eingehen, dass man irgendwie sagt, naja klar, wir könnten uns jetzt statt am Mountainbike vielleicht noch super fancy Triathlonrad kaufen oder sonstige Großinvestitionen, sondern eher so Kleinigkeiten, an die man vielleicht nicht unbedingt denkt, die aber dann doch im Ziel die ein oder andere Minute einen Unterschied machen.
Ja. Ja, wir sind im Training, wir sind im Materialsektor, wir sind in all diesen Sektoren, wo man, sage ich mal, in Wochen zuvor noch etwas machen kann oder in den Tagen. Die Verlockung ist riesig.
Ja, vor allem, wir haben drei Sportarten.
Ja.
Also ich meine, da gibt es halt so viel noch, was man noch mobilisieren kann.
Ich hatte ja nämlich mal genug.
Ja.
Ich hatte nämlich einen Athleten, der irgendwann im Jahr 2005 von diesem schönen, süßen Leben des Studiums in den traurigen Zustand der Erwerbstätigkeit geglitten ist und dann weniger Zeit zum Training hatte. Und der hat gesagt, Sausi, ich mache es jetzt übers Material. Und der hat dann auch immer investiert.
Ja.
Und es hat sich nie ausgezahlt. Nein, das stimmt so nicht. Es gibt schon einige Sachen, aber ich würde sagen, gehen wir es chronologisch
durch. Ja, machen wir vielleicht erster Hack in Richtung Schwimmen. Ich glaube, dass man da schon, erwiesenermaßen kann man über einen passenden, gut sitzenden und auch neuen Neoprenanzug ganz sicher Zeit wettmachen.
Nicht so wenig nämlich. Wenn man schlecht schwimmt, je schlechter man schwimmt, desto mehr bringt der Neo.
Ich glaube, passend ist da das Stichwort, also dass sie wirklich sitzen, also keine Löcher haben, und das ist auch schon wieder so ein bisschen ein Stichwort.
Na, schon beim Kopf mit und bei den Ärmeln.
Genau, ja. Mir hat er gefallen.
Ja. Warte, wir haben da so eine Applaus-Taste, glaube ich.
Ja.
Nein, aber nicht.
Okay, schade. Probieren wir alle durch.
Ja. Irgendwo haben wir eine gehabt. Ja.
Ach, schade.
Das wäre jetzt wirklich.
Ja.
Wir hätten auch Lacher. So
Lacher
hätten wir auch noch
irgendwo. Und Lacher, glaube ich, auch, oder?
Ja,
ja, passt. Also, wenn es zwischendurch jetzt irgendwann einmal Applaus gibt, ja, gilt nicht mir.
Ja. So, das ist erstmalig, oder?
Ja.
Entschuldigung, ich stelle mir gerade vor, was das für ein SM-Sack wäre, wenn du einen Neo zunähst. Okay, zurück.
So, Seriosität. Passt. Gut. Also, wir sind beim Neo. Vielleicht magst du gerne
mal passend, wenn es dann vielleicht ein paar Löcher mehr gibt als die notwendigen, sollte man sich überlegen. Sollte man sich überlegen, zu einem Teststreamer zu gehen und einmal zu probieren, was könnte denn für mich da stimmiger sein, was fühlt sich im Schulterbereich angenehm an, wo liege ich gut im Wasser.
Ich will jetzt das wieder gut machen. Man kann sich, wenn man das alles weiß, auch zwei, drei Neos nehmen und tatsächlich 100er Zeiten stoppen, wenn man ein sehr guter Schwimmer ist. Mhm. Spaß beiseite.
Und
können
es gibt Sekundenunterschiede.
Es gibt Sekundenunterschiede auf 100 Meter nämlich. Zwischen verschiedenen Neos bei sehr guten Schwimmern. Das ist nicht von der Hand zu weisen und hochgerechnet auf eine Kurzdistanz.
Ja. Ich würde sogar nur weitergehen, also als weiteren Punkt, den man beachten könnte, wie schnell komme ich auch aus dem Drum raus?
Ja.
Weil da sind nämlich da ist wirklich Zeit verborgen und ein Potenzial, vor allem wenn es um die kurzen Distanzen geht, macht es einen Unterschied, ob man sitzt und mit dem Neoprenanzug kämpft, weil er an den Ärmeln oder an den Fußenden einfach zu eng ist oder eben nicht.
Ich glaube, das, was wir vielleicht dazu sagen sollten, ja, natürlich, diejenigen, die gut schwimmen, die haben in der Regel auch schon Neoprenanzug, das heißt, sie haben irgendein Vergleichsmodell. Die Frage ist immer, wenn man sich seinen ersten Neoprenanzug kauft, worauf kommt es eigentlich an? Und dieses, ja, er muss gut sitzen, ist dann immer die Frage, was heißt das eigentlich? Vielleicht dazu mal kurz, also dass das Ding eng ist und schon irgendwie einschnürend ist, ist normal. Ja, da, wo es wirklich wesentlich ist, dass er nicht eng ist und nicht hindernd, ist im Schulterbereich. Also wenn ihr dann einmal einfach Arm kreist oder so, sollte das Material immer eher für euch arbeiten. Das heißt, in der Rückholbewegung quasi sollte euch wirklich den Arm mehr oder weniger nach vorne schleudern, ja, das Material unterstützend wirken. Und im Graularmzug auch so sein, dass ihr nicht gegen das Material arbeiten müsst. Ja.
Ja.
Gute Neos und schlechte Neos ist auch immer so eine Frage. Das hat nichts zwangsläufig mit dem Preis zu tun. In der Regel ist das fast wurscht, sondern das, was wirklich der Unterschied ist, ist, wie dünn ist das Material im Achselbereich. Ja, natürlich, je dünner das Material, desto weniger haltbar ist es natürlich auch. Aber das macht wirklich auf der Schwimmzeit einen extremen Unterschied. Und ich bin zum Beispiel einmal also so lang zwar einen neuen Neo geschwommen, auch einen hochpreisigen und habe aber immer das Gefühl gehabt, obwohl ich damals im Becken gut geschwommen bin, dass ich draußen immer so total müde geworden bin beim Schwimmen. Und das war halt einfach so der Klassiker, wo ich dann gemerkt habe, dass der einfach in der Rückholbewegung, dass er mal minimal zu eng ist und dass dieses Zugverhalten, was einfach dieses Neoprenmaterial entwickelt, in eine falsche Richtung geht. Ja. Und das kann man super machen, indem man einfach im Testschwimmen die Neos probiert. Auch da, eins muss man dazu sagen, die Neoprenanzüge, die beim Testschwimmen meistens angeboten werden, sind schon gebrauchte Neos. Das heißt, die haben schon einige Leute angehabt. Das heißt auch, dass die statistisch gesehen alle immer ein bisschen lockerer sind als das tatsächlich neu gekaufte Modell. Ja, also vielleicht da noch
ein paar Sätze. Zum Preis noch eine Sache. Ja, ich habe Neos um 800, 900 Euro gehabt und der beste Neo, den ich jemals hatte, war ein nicht angezogener, den ich nicht einmal probiert. Ich habe aufs Size-Chart geschaut, ich habe mir gedacht, ich will nur eine fette Schwarte haben, weil ich eh einen beschissenen Auftrieb habe. Und der hat 360 Euro gekostet.
Ja.
Ist jetzt nicht wirklich billig, ist aber weit weg von den Top-Modellen und war am Ende des Tages der Neo, der am besten zu mir gepasst hat, weil er einen Auftrieb verpasst hat und meine eigentliche Schwimmbewegung nicht behindert hat. Das war schon sehr viel wert.
Also bottom line auf jeden Fall, Preis ist egal. Kauft nicht das teuerste Modell und glaubt nicht dem Marketing, dann schwimmt es damit wie ein Torpedo und dann kauft es den, der euch wirklich gut passt. Und das kann durchaus auch einmal günstiger sein.
Zum einengenden Gefühl noch ein Zusatz. Im Halsbereich gibt es dann schon kleine Einschränkungen. Also da soll es wirklich nicht zu eng sein. Er soll abdichten, ja. Aber wenn man da das Gefühl hat, gewürgt zu werden, ist es kontraproduktiv. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man, wenn man nach vorne orientiert, genau in dem Bereich noch mehr Druck auf den Hals bekommt. Und das kann dann schon sehr limitierend werden.
Ja. Letzten Endes soll das Thema heute ja eigentlich das sein, wo können wir noch schnell was mobilisieren. Du hast das im Prinzip genau gesagt, Mario. Also auch einfach ein schutzerschließender Neo macht wirklich Sinn, sich da noch einmal einen neuen zu kaufen. Meistens merkt man während dem Schwimmen ja gar nicht, wie schlecht der mittlerweile ist, wenn man dann ein neues Material schwimmt, weil ja auch das Neoprenmaterial porös wird, ja, und dadurch weniger dehnbar, merkt man dann mit einem neuen Neo, dass das wirklich wieder wie so eine zweite Haut ist und dann funktioniert das richtig gut. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich wollte eigentlich die Initialfrage in den Raum werfen. Was glaubt ihr, was ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zum Gewinnen von Sekunden oder Minuten oder noch mehr, in egal welcher Sportart jetzt da? Also über den gesamten Triathlon.
Ich glaube, dass
man... Ich hätte auch Aerohelm gesagt.
Aerohelm oder wirklich auch wieder zum Laufstil passende Carbon-Schuhe.
Ja, ja.
Weil das gibt schon auch für ganz viel Potenzial.
Ja. Ich denke, bei Carbon-Schuhen kommt das eine Problem dazu, dass man sich relativ viel durchprobieren muss.
Ja.
Ich finde, da ist das nächste Thema, dass es alles in diversen Triathlon-Fachmagazinen voll ist mit, was ist der schnellste Schuh? Probiert man ihn und es passt einfach nicht.
Nein, Pandoras Büchse, oder?
In Wahrheit müsste man wirklich Testserien machen, zwischen zwei, drei Modellen und die wirken sich dann unterschiedlich aus, bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterschiedlich aus, vom Gefühl, ob mit Socken oder ohne Socken unterschiedlich aus. Also da gibt es viele Variablen. Und
also wenn ich richtig verstehe, müsste man sich die Zielgeschwindigkeit vom Wettkampf nehmen, dann einmal ein Set mit Schuhen, maximal drei, weil man merkt sich eh nicht, wie das mit dem fünften, weil eigentlich muss man sich gar nichts merken, man muss sich einfach nur die Daten anschauen, wie Puls, Geschwindigkeit, Watt zueinander sich verhalten.
Genau.
Okay,
genau.
Also richtige Wissenschaft geworden.
Ja, könnte man auf jeden Fall so machen. Ja.
Aber jetzt, wenn es darum geht, Last Minute, setzt natürlich ein bisschen voraus Wissen und vielleicht auch eine Datenbasis, die man hat schon voraus. Und ich glaube, der ganze Podcast heute richtet sich an sehr leistungs- orientierte Athleten, die da auch schon ein gewisses Know-how haben. Carbon-Schuhe sind jetzt nicht mehr der Game-Changer, sondern schon lange am Markt. Und es gibt schon ein Grundwissen. Ich kenne wenige, die noch keinen probiert haben. Und ausgehend von dieser Situation kann man dann vielleicht noch Verbesserungen.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das, was wirklich wesentlich ist, ist, wenn wir in der Laufschuh-Thematik bleiben wollen, wer vielleicht weiß, ja, hat ein gewisses Modell, was sehr gut auf seinen Fuß passt, mit dem er sehr gut läuft, sich vielleicht in der Wettkampfwoche dieses Modell neu zu kaufen, weil gerade dieses Foam-Material einfach eine ganz andere Wirkung hat, einen anderen, wie sagt man, Pushback einfach, ja, und da kann man wirklich noch einmal Sekunden rausholen und auch da ist es ähnlich wie beim Neo, man merkt einfach nicht beim Laufschuh, wie er sukzessive schlechter wird. Irgendwann ist dann einmal der Punkt erreicht, wo man wirklich spürt oder sieht,
das Ding. Wenn man es spürt, ist es eigentlich zu spät.
Ja, wenn man sieht, ist es wirklich zu spät.
Ja, ja. Und also, es sind halt, wie es bei den Anfangsmodellen war, 250 Laufkilometer und der Schuh ist durch. Leider die bittere Wahrheit und die bittere Realität. Und dementsprechend ist es halt dann 1 Euro am Kilometer.
Das stimmt. Ja, das ist, ja. Ja, aber wir sind schon da in einem neuen Zeitalter.
Aber wir waren ja beim Schwimmen. Gibt es da noch was?
Für den Saisonbeginn jetzt auch trotzdem nochmal Augenmerk drauf legen. Was ist im Freiwasser wichtig? Pool-Open-Water-Einheiten schalten kann ganz sicher auch noch einmal eine gewisse Sicherheit im Freiwasser geben und die eine oder andere Minute sparen, vor allem, wenn man sie nicht ganz verschwimmt.
Ja, also wo ich immer Werbung machen kann, noch bevor die Wettkämpfe losgehen, ist wirklich dieses, wer es kann, mit Rollwände im Pool schwimmen, dass man wirklich dieses Dauerschwimmen simuliert und nicht alle 25 Meter diese Kippwände mit einmal tiefer Atmung. Das macht nämlich den wesentlichen Unterschied aus, warum man dann im Freiwasser, wenn man mal 1000, 2000, 3000 Meter durchschwimmt, wirklich die Ermüdung des Dauerschwimmens merkt. Und 400 Meter in einem 25er Becken mit Kippwände ist was anderes als mit Rollwände.
Die Triathlon-Rollwände das Beste, wo man einfach sich verschätzt und nicht am Beckenrand ankommt.
Das war ein klassischer Wasserstart.
Ja. Und das 16 Mal. Aber ganz Schmäh ohne. Wenn die Bahn breit genug ist, wenn es die Gruppendynamik hergibt, kann man auch die Wand aussparen einmal versuchen, einfach um eine imaginäre Boje herumzuschwimmen. Ja. Für die ganz Wagemutigen, die können es dann auch im Uhrzeigersinn probieren, wenn es sonst immer gegen einen Uhrzeigersinn schwimmt. Da gibt es coole Unfälle dann zwischendurch. Aber
es ist wer sich wirklich orientieren will, dann schwimmen alle in eine andere Richtung. Und dann
ja, genau. Jeder wie er will. Halt, ne?
Ja. Viel Spaß beim Ausfüllen vom Unfallbericht.
Und durchtauchen. Und ja, was auch immer. Gibt's eine coole Übung, gerne Exkurs, für das haben wir immer Zeit. So zwei Flanken, einer schwimmt vom anderen Beckenende weg mit 3-4 Leuten nebeneinander, die andere vom anderen Beckenende. Man muss natürlich vorher ausmachen, wer taucht und wer nicht.
Ja.
Und dann wird unten durchgetaucht. Und
ich wäre so einer von denen, der mittendrin vergisst, ob ich tauche oder genau. Nicht bin.
Das sind dann die YouTube-Situationen, wenn man mitfilmt. Ja.
Genau. Wir haben es kurz angesprochen, das Thema Aerohelm wäre mein Gadget, wo ich finde, dass wirklich mit wenig Geld sehr viel zu holen ist. Vor allem mit einem passenden Aerohelm. Also mittlerweile, wenn man es vergleicht vor 5, 7, 8, 10 Jahren, war es ja noch so, dass ganz viele mit einem klassischen Straßenhelm am Zeitfahrer gesessen sind. Wenn man jetzt in Klagenfurt schaut, hat jeder einen Aerohelm. Die wenigsten passen, muss man leider auch sagen. Ich habe das Gefühl, dass da auch ein bisschen ein Missverständnis am Tisch liegt, dass man glaubt, wenn man einen Aerohelm hat, dass der per se schneller ist.
Nein.
Das ist das, glaube ich, das ist ein wesentlicher Trugschluss, sondern dass man sich eigentlich im Zuge des Bikefittings Gedanken machen sollte, welcher Helm passt auf meine Position. Ganz kleiner Exkurs zu dem Thema, es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich mit einem flachen Rücken fahre, also sprich langgezogen am Rad sitze, oder ob ich eher der typische Triathlet bin mit einem hohen mit einem hohen Rücken, also quasi mit einem Buckel, wenn man es jetzt so sagen will. Dementsprechend muss der Aerohelm ganz anders an den Schulterblättern abschließen. Und das ist eine Wissenschaft für sich und deswegen gibt es da so viele Modelle. Und da kann man echt nur sagen, der Weg zum Bikefitter ist da, wenn der Bikefitter Ahnung hat, das wirklich wert.
Ja, wobei das würde ich tatsächlich nur mich trauen, auf der Bahn zu testen.
Ja,
oder in einem Windkanal, wenn möglich.
Wenn du es wirklich komplett optimieren willst. Mir geht es jetzt eher darum, dass wenn ich sage, ich habe einen Straßenradhelm, habe ein Zeitfahrrad, ich möchte da jetzt noch was rausholen, ich investiere in einen Aerohelm um 200 bis 400 Euro, dass man nicht einfach irgendeinen kauft, nur weil es ein schöner langer Tropfenhelm ist und dann steht der.
Ja, den muss man fahren können, Kilometer, weil da muss man nämlich in der
Luft. Genau.
Das ist genau der Punkt, dass viele Leute unterschätzen, dass der ja auch in einer Position gehalten werden muss.
Und auch gekühlt werden muss. Das ist ja auch ein wesentliches Thema, wo man sich oft verschätzt. Dass das.
Aber Ding, ich habe mir den Spaß gemacht, ist, das tatsächlich mal zu testen, eine sehr aerodynamische Position mit einem aerodynamischen Straßenhelm und dann tatsächlich mit einem Aerohelm. Und man sagte, dass der Idealzustand der ist, dass du eigentlich ohne Helm fährst und den Kopf so weit wie möglich unten hältst und einfach immer unten auf die Straße schaust. Abgesehen davon, dass das idiotisch ist, weil man dann überhaupt nichts mehr sieht, wäre das die aerodynamische Form. Klar. Habe ich trotzdem probiert. Und dann mit Aerohelm, und das wirklich Erstaunliche ist gewesen, dass ich mit Aerohelm, der gut und günstig platziert war, auf 20 Kilometer tatsächlich 10, 30 Sekunden schneller war.
Das war auch ein Rundkurs. Das ist ein Riesenrübe hast.
Ja.
Möglich.
Und relativ lange war zur Zeit. Also
ich relativ lange, ja. Na, jedenfalls mit dem Aerohelm, der bringt schon was. Das nächste, was, glaube ich, noch mehr brächte, aber nicht mehr so billig ist, auf dem Textilsektor hat sich wirklich viel getan.
Genau, das wäre jetzt mittlerweile sowas, das hätte man vor 5, 6 Jahren, hätte man das nie als das Gadget auf den Tisch gelegt. Und das, glaube ich, was sich da getan hat, ist wirklich beeindruckend und wird massiv unterschätzt. Wir haben es, glaube ich, eh auch schon irgendwann einmal erwähnt. Es
ist die größte Fläche im Wind.
Genau, Punkt. Man muss sich einfach die Frage stellen, was bietet die meiste Angriffsfläche, und das ist letzten Endes der Körper und der Kopf. Ja. Ja, und daher kann man da sehr viel optimieren, weil ich denke, wenn man den geneigten Triathleten fragt, was am meisten Impact hat, wird jeder sagen, die Aero-Laufräder. Man kann über das alles diskutieren. Die
schauen nur am geilsten aus.
Ja. Und eine Scheibe hört sich auch mit und noch am besten an.
Ja, von Zip am besten. Meine Headscheibe ist zwar noch besser, aber die klingt nicht so gut. Insofern ist sie dann auch wieder nicht so gut. Für einen Eissalon nicht brauchbar.
Ja, ist richtig.
Aber
wir müssen über die wesentlichen Dinge sprechen.
Alles gut. So wie Krafttraining dazu dient, diesen Aero-Anzug auch auszufüllen. Ja. Aber Spaß beiseite, es ist so, dass diese Anzüge nicht billig sind. Wir reden da von 1200, 1500 Euro Maßanfertigungen, die jeder kaufen kann, die auch tatsächlich etwas bringen. Aber wie gesagt, das kommt halt zu einem gewissen Preis.
Ja, wobei man da wieder vielleicht mit der Einschränkung sagen kann, es gibt schon Anzüge von der Stange, die, wenn sie dann eben auch passen, und ich glaube, dass das auch wieder ein Riesenthema ist, es kommt darauf an, wie sitze ich auf dem Rad drauf, wie ist wieder die Sitzposition und welcher Anzug passt dann in dieser Position zu mir. Wie ist das Material im Schulterbereich? Es geht maßgeblich um die frontal angeströmte Fläche.
Ja.
Und dementsprechend sollte in dem Bereich dann das Material auch der Aerodynamik dienlich sein. Mhm. Und da unterscheiden sich die Modelle. Und vielleicht auch noch dazu, Anzug, es war jetzt schon bei ganz vielen Rennen wieder mit den Calves, die waren wieder en vogue, aber nicht aus Kompressionssicht, sondern eben genau aus Aerodynamiksicht. Die sind mit einer Struktur versehen, die dann auch wieder Windabbruchkanten und bessere Aerodynamik versprechen. Aber wir sind wieder im Materialsektor, und zwar Bekleidung.
Ja, wobei, ich meine, man muss schon sagen, die Geschichte 1500 Euro Maßanfertigung und so weiter, ja, die gibt es. Die Frage ist, schießt man nicht mit Kanonen auf Spatzen? Die zweite Frage, glaube ich,
nie,
die man sich stellen
nie,
muss.
Nie, Gary.
Hätte ich auch so beantwortet, ich habe sie nur in den Raum gestellt. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist, ist das Triathlon tauglich oder kommt es wirklich aus dem Radsport? Ja? Also kommt das aus mehreren Dingen. Die Frage jetzt nämlich, wenn ich das Ding unterm Neo anhabe, hält das überhaupt aus? Das sind extrem filigrane Textilien, ja, die sich extrem abscheuern und natürlich auch nicht die Mörderhaltbarkeit haben.
Ja.
Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das ein Triathlon-Anzug oder ist das ein Rennrad, ein Time-Trial-Anzug fürs reine Radfahren? Ja. Wie es der Mario schon gesagt hat, ich glaube, das, was der wesentliche Unterschied ist, dass es in dem Preissegment zwischen, ich sage mal, 100 und 500 Euro tatsächlich einen Qualitätsunterschied in Richtung Aerodynamik gibt und nicht nur eine reine Markenware. Und das lasst sich halt nicht von der Hand weisen, dass wer einen Baumwolleinteiler um 60 Euro anhat, andere aerodynamische Vorteile haben wird, als jemand, der mit einem 500 Euro Zeitfahranzug auf dem Ding sitzt. Auch wenn es vielleicht
um der 60 Euro Baumwolleinteiler hat dann auch seine Vorteile,
aber
aber nur dann, wenn man ihn im Training nutzt. Und vice versa, das heißt, ein Zeitfahranzug oder ein High-End-Triathlon-Anzug ist nicht für den Trainingseinsatz geeignet.
Ja.
Die haben ein Ablaufdatum. Die haben eine gewisse Anzahl an Rennen, die sie überleben und dann sind sie hin.
Ja. Und die sind auch nicht dafür gedacht, dass man diverse Quantenstrukturen noch drüber anhat, wie alle möglichen Windjacken, Hosen oder sonst was, sondern das Ding ist eine Wettkampfwaffe. Ja. Also wer sich wundert und sich denkt, boah, jetzt habe ich 500 Euro ausgegeben und das Ding halt gerade mal zweimal, das ist so, dafür ist schnell. Ja. Und wenn man es wirklich nur im Wettkampf verwendet, unter den Bedingungen, für die es eigentlich konzipiert ist, dann hält das auch seine Zeit. Ja, natürlich, das ist keine klassische Radhose und Radtrikot, mit dem man jetzt die nächsten 5, 6 Jahre fahren kann, sondern das ist einfach so konzipiert, dafür ist
es
halt schnell.
Genau, dass es getestet wird im Training, da spricht natürlich nichts dagegen. Mhm. Dieses Fettnäpfchen, von denen wir vorher da gesprochen haben, ist, glaube ich, eins der größten, das noch immer da irgendwo im Weg herumliegt, neues Material im Wettkampf zu testen.
Ja.
Darf nicht passieren. Mhm. Egal, ob es ein Helm ist, egal, ob es Carbon-Schuhe sind, und egal, ob es ein neuer Anzug ist.
Ja,
testest das nicht im Wettkampf, sondern schon davor. Und das gilt natürlich auch für den Wettkampfanzug.
Vielleicht noch ein Nachsatz zu dem Thema Helm, weil ich glaube, dass das für viele nicht ganz ersichtlich ist, warum wir da so mit Nachdruck das erwähnen. Es gibt einfach Helme, die sind für kürzere Distanzen konzipiert. Es gibt Helme, die sind für längere Distanzen konzipiert. Das hat jetzt nichts mit dem Helm per se zu tun, sondern mit der Belüftung. Und man muss einfach sagen, wer mit so einem wirklichen Zeitfahrhelm, der für Zeitfahren von 10 bis, sagen wir mal, 40 Kilometer konzipiert ist, versucht in Klagenfurt die 180 Kilometer an einem 36-Grad-Tag zu bewältigen, am besten noch, wo man das Visier nicht leibend rauf und runter tun kann, der wird sich relativ schnell in einem Eierkocher wiederfinden und spätestens der Marathon dann könnte spannend werden.
Slow-Cook-Hirn.
Ja, das ist eher so eine Kellomat-Partie, oder? Wenn das Überdruckventil dann aufgeht und der pfeift, so schaut das aus.
Ja. Also, lange durchgegart. Nein, Spaß beiseite, da wirklich aufpassen. Also, bei den Helmen auf jeden Fall auf die Belüftung achten. Wenn ihr wisst, ihr seid auf der Langdistanz unterwegs, sucht euch einen komfortableren Helm. Wenn ihr wisst, ihr seid nur auf der Sprintdistanz unterwegs, dann könnt ihr da viel mehr in den Effizienzgedanken investieren. Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, die Belüftung. Kann ein komplettes Rennen entscheiden.
Ja. Am Rad, wir haben jetzt schon besprochen, die frontal angeströmte Fläche ist der Limiter. Warum dann nicht auch gleich mal die Sitzposition ein bisschen aggressiver machen? Sausi, jetzt ich leg da den Elfer in den Nullerjahren.
In den Nullerjahren oder waren es schon die Zehnerjahre?
Es gab einen
Athleten, der die Lieblingsfarbe rosa hatte.
Wir verstehen uns einfach wirklich. Ja. Gell? Also, falls ihr glaubt, das ist gescriptet,
nein. Da gab es einen Athleten, der eine Überhöhung von 15 Zentimetern fuhr. Und auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, bei den Wettkämpfen, die vorher, ich will nicht sagen unbedeutend sind, weil er oben Grafendorf auch gewonnen hat. Und die Tage der Wahrheit.
Stimmt.
Und dann mit einer wirklich guten Form nach St. Pölten kommt. Und der Vorbau war gebrochen. Und was macht er? Er haut sich einen radikaleren Vorbau drauf und dann eine Überhöhung. Wir waren bei 15 Zentimetern von 18 Zentimetern. Und hatte dann tatsächlich bei der Radstrecke, man höre und staune, Rückenschmerzen, Verdauungsbeschwerden.
Gibt's ja nicht.
Und ist das nach Hause gegangen. Also so ein Beispiel, wo, sage ich jetzt mal auch, wenn alles gut gelaufen ist bis dahin, zu viel Selbstvertrauen oft schädlich ist, weil ich mir gedacht habe, was machst du da?
Ja, und dann eben ja, auch schon zu kurzfristige Änderungen. Ja, der Vorbau hat ja brutal ausgeschaut, ja, das ist eine negative Neigung nach.
Das war so abartig, dass nicht einmal
ich, Grad nach unten.
Das war wirklich tiefer gelegt. Also der hätte eigentlich zum GTI-Treffen auch gleich weiterfahren können mit seinem Simplon.
Genau. Der Vergleich zu so einem GTI, bei dem an dem die Ameisen außen herumhatschen, der hinkt bei dem nicht.
Ja. Aber das ist so ein Beispiel, bei dem man einfach sagen muss, das radikalere. Es bringt nichts. Wenn man ein System hat, das läuft, sollte man auf keinen Fall da was ändern, weil schon Millimeter etwas fatal ändern können. Und auch wenn es dann effektiv wäre, sage ich jetzt mal, wenn der Bikefitter jetzt zum Beispiel sagt, also ich bin jetzt zum Beispiel mit einer Sitzhöhe von 71 Zentimetern, habe ich lange Zeit gearbeitet, jetzt bin ich auf 71,2. es sind 2 mm Unterschied, jetzt nicht wirklich die Welt, und es tut mir die ganze Oberschenkelrückseite und der Arsch ein bisschen weh. Ich merke, dass es fürs größere Ganze gut ist, aber vor dem Wettkampf nicht.
Nein, das braucht keiner.
Ja.
Und wenn dann auch so Übertragungsgeschichten von einem alten Rad auf ein neues passieren, also
auch heikel,
da einfach nur gemessen wird und versucht wird, das auf ein neues Rad zu übertragen, passt da auf. Da macht es Sinn, einmal mit Körpergefühl und Sinn, trotzdem noch einmal einen Spezialisten drüber schauen zu lassen, ob das dann für ein neues Rad auch passt. Weil wie du sagst, das kann wirklich stark limitierend werden, selbst wenn es nur ein paar Millimeter sind, dass dann gewisse Muskelpartien überlasten und dementsprechend dann nicht mehr leistungsfähig sind, krampfen, was auch immer, Rückenschmerzen resultieren. Du hast das eh schon angeführt und in weiterer Folge vielleicht sogar Verdauungsprobleme.
Ich sage nur 3 Zentimeter, ich merke, du hast einen Vollknall, Bursche. Aber okay, erwachsener Mensch.
Haben wir noch ein Gadget, was man einsetzen kann.
Ja, natürlich die Laufräder, die Reifen. Auf dem Sektor tut sich ganz viel. Man unterschätzt die Reifen.
Reifen
ganz
ist
massiv.
So, Laufräder würde ich vielleicht jetzt auch nicht mehr kurz vor als billige Schnellinvestition sehen, um noch ein paar Sekunden zu holen. Aber das Thema mit den Reifen ist eins.
Auch nicht unbedingt billig, aber billiger als die Laufräder.
Das Problem ist mit den Reifen.
Jetzt halt mal ein Ballflach. Billige, kurzfristige Investitionen. Wir reden da jetzt von einem Neo, von einem neuen Helm. Wir reden da von Bike-Fittings.
Ja, hey, wir sind im Triathlon.
Naja, aber da ist. Da sind dann Laufradl auch schon wurscht. Ne?
Ja, weißt du, alles, was du auf der Willhabenhölle bekommst, da gibst einmal sehr, da bist du mal auf der anderen Seite und schreibst letzte Preisfrage.
Ja, voll.
Komm mich abholen.
Also auf jeden Fall, das Thema mit den Reifen ist sicher eine Sache, die stimmt. Das Problem ist nur, dass die halt eine gewisse Dauer eingerollt gehören, damit die die wenigste Reibung produzieren. Ja, aber kann man auf jeden Fall auch noch tauschen. Ja,
das ist richtig. Das klassische letzte Gadget mit am kompletten Setup, neue Kette, neue Bullywheels, neue Lager, natürlich. Ja, also das kann man auch machen, wenn wir jetzt schon in dem Segment sind, dass man sich einfach eine Vollausstattung von zum Beispiel Ceramic Speed liefern lässt und dann nur einmal einige Watt einsparen kann.
Ich sage mal so, eine Kette, die gut funktioniert, würde ich nicht von der Hand weisen.
Vor allem eine saubere Kette.
Ja, ich wollte gerade dasselbe sagen, also das Thema Radservice, ein rechtzeitiges Radservice, nochmal schauen, dass die Schaltung funktioniert, was jetzt in Zeiten von E-Schaltung schon fast obsolet ist, aber egal. Aber das Thema mit Kette und saubere Kette vor allem ist ein wesentliches Thema. Und da kann man wirklich noch ein bisschen was rausholen, um verhältnismäßig wenig Geld, damit wir jetzt nicht gleich eine draufkriegen von Mario.
Ich finde, das ist alles obskur. Was ist schon wenig?
Ja, also eh, was ist viel? Aber,
im Verhältnis zum Ruhm, den es hier zu erwerben
gilt. Ja.
In jedem Fall, wenn man vielleicht dann in Summe doch einige dieser Last-Minute-Schrauben dreht und ein bisschen investiert.
Eine habe ich noch, die wichtigste. Ja. Nämlich die letzten Wochen vor dem Training wirklich ausgiebig die Wettkampfernährung testen und optimieren und nicht irgendwie
ich finde es besonders gut, und da gibt es einige Athleten, die sich jetzt sehr schnell gemeint und zu Recht betroffen fühlen werden. Es ist die beste Idee, die Wettkampfernährung erst beim Wettkampf zu testen.
Ja, heißt ja auch so.
Ja. Stimmt. Damit ist dieser Punkt erledigt.
Nein, das ist wirklich wesentlich. Also man kann dieses Train the Guts-Thema darf man nicht von der Hand weisen. Wenn wir eine Erkenntnis haben aus den letzten Jahren der Trainingsplanung, dann ist es die, dass das Thema wirklich das ist, was unfassbar viel bringt. Und da nicht einsparen, sondern wirklich die Gels nehmen, die man im Wettkampf versucht, die Menge in den spezifischen Einheiten, dass man das wirklich übt die Zufuhr einfach verbessert.
Und jetzt in den letzten, gar nicht Jahren, sondern in den letzten Monaten, würde ich sogar sagen, auch trainieren und versuchen, die Aufnahmemenge immer weiter zu erhöhen.
Ja.
Es ist da mehr möglich und dann auch in weiterer Folge mehr Leistung im Wettkampf möglich, wenn man das schafft. Die Voraussetzung dafür ist, dass da auch das Trainingsprinzip der Progression eingehalten wird.
Ja.
Also nicht glauben, dass man dann in den 2 Wochen vor dem Wettkampf in den spezifischen Einheiten einfach das Maximum, was man einfach runterkriegt, sich einpfeift.
Das kommt nämlich in der Regelfall dann auch wieder raus.
Ja.
So wie wir es früher gemacht haben, oder Mario?
Ja, klar. ja, das.
Ich weiß nicht, wie viele Bäume in Klagenfurt höher wachsen, weil ich dort schon hingeschissen habe.
Ganz ehrlich, danke für den Input. In der Retrospektive ist ein Wahnsinn, was wir auch einfach an Leistung liegen haben lassen. Ne?
Ja.
Es ist echt
also arg. Es ist eigentlich in Tagen zu zählen. Ja, ja, aber was, das war ein anderes Denken. Es war ja damals ja ein Denken, dass du ja im Bestreben, den Fettstoffwechsel zu trainieren, auch in Einheiten möglichst wenig isst, idealerweise in allen. Die Königsdisziplin haben wir allerdings nie geschafft. Ich habe Leute schon übernommen in meiner Betreuung, die bewusst ohne Kohlenhydrate in HIIT-Trainings gegangen sind. Die haben sich am Abend einen Joghurt mit Mandeln reingehaut.
Und dann hast du mich dann Training.
HIIT-Training nämlich in der Früh die Fette verbrennen. Und ich dachte, wovon redest du? Es war tiefenpsychologisch sehr interessant, welche Antworten ich bekommen habe. Es hat einiges mit Selbsthass zu tun gehabt und Sündenfreiheit, die angestrebt wurde. Die Leistung wurde nicht verbessert. Aber das war auch ein Stück weit das Denken, das in die Literatur, in unserer Bubble transportiert worden ist. Und eines muss ich sagen, es waren wenige, aber es hat Leute gegeben, die schon in den 90ern gesagt haben, Alter, du musst fressen, wenn du leisten willst, musst du fressen, du Trottel. Und diese Leute hat man geflissentlich ignoriert, obwohl sie tatsächlich die Wissenden gewesen sind.
Ja, aber das ist doch immer so ein Hin und Her, welche Schule gerade recht hat und die andere wird ignoriert.
Ja, ja, wobei also die metabolischen Flussraten,
denen
gibt es nichts zu deuten.
Ziemlich faktenbasiert, ne?
Ja.
Das Ganze.
Aber was haben wir schon alles für verschiedenste Philosophien dadurch besprochen, die und immer wieder kommen und gehen?
Ein Satz noch, und da sind wir jetzt eben genau bei diesem Thema. Was macht man, was macht man nicht? Das geht ja auch um dieses Bestreben, diese Silver Bullet zu finden, mit der du alles schlägst. Also am besten eine Medizin findest, die super schmeckt und keine Nebenwirkungen hat. Und das war auch immer so dieses Tweaken, was können wir noch weglassen an Ernährung, nämlich um noch einmal optimiert an den Start. Und das war eindeutig ein Fehler.
Ja.
Das kann man so sagen.
Ja, und überhaupt nicht wertend, das war so.
Ja,
ja, ich glaube, wir können das Ganze so zusammenfassen, also in diesem Sinne.
Ich hoffe auch, dass ihr vielleicht das eine oder andere
zur Bestzeitenoptimierung mitnehmen könnt. Ihr Hilfe braucht oder den Sausi gerne hättet, also nicht nur in Klagenfurt die Bäume düngt, sondern vielleicht auch bei euch im Garten, dann schreibt es uns gerne unter info@sweetspot.de.
In Vösendorf gibt es ein Feld, da gibt es einen guten Weizen.
Sehr gut, ja.
Liebe Grüße an den Schurli.
Okay, Niveau, wir sinken. In diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuhören.
Vielleicht gibt es von euch, von eurer Seite auch noch irgendwelche Gadgets oder Tricks und Tipps, die wir noch nicht kennen. Dann nur her damit und in diesem Sinne danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao, grüß euch.